Guten Morgen miteinander. Ich möchte alle herzlich willkommen heißen, auch meinerseits zu diesem Gottesdienst mit der Segnung von der Grace, Rost. Und auch ganz besonders herzlich willkommen natürlich alle Familienangehörigen von Rost und Bürkis. Ganz herzlich willkommen. Ja, so fetzig kann ich da nicht weiterfahren, wie das da hier zu und her gegangen ist. Aber ich habe gedacht, ich möchte eine Predigt halten, passend, ihr habt es vorhin gelesen, Grace heisst nicht nur Grace, sondern auch noch Johanna, also eigentlich wie ich, nur in weiblicher Form, Johannes. Und ich weiss natürlich, das heisst, Gott ist gnädig und Grace heisst ja auch Gnade. Und dann habe ich gedacht, es ist nichts als passend, wenn wir auch in diesem Gottesdienst über Gnade, bevor wir dann nachher die Segnung durchführen, über Gnade reden. Amazing Grace, Gnade vor Recht. Ich weiss nicht, wie es euch geht, vielleicht könnt ihr auch schon einmal so einen richtigen Mist bauen. So richtigen Blödsinn, wo euch Wind und Weh ist, dass man denkt, Mann, also was mir da hier, was ich da verbockt habe, oder vielleicht gegen jemand anderem. Ich denke an einen Bub, dem ist es, der hat das Handy genommen von seinem Onkel, ein neues, schönes, teures, sehr teures Handy, und nachher lässt er das fallen, und das fällt so blöd auf die Kante, es war wirklich gerade kaputt gewesen. Und ich kann mir vorstellen, oder, der Bub natürlich, dem ist Wind und Weh gewesen, was er hier gemacht hat. Und das hat eine lange Zeit gegeben, wo er dem Onkel fast nicht mehr unter die Augen kommen konnte, weil er gewusst hat, ich habe so einen Blödsinn gemacht gegenüber ihm. Und vielleicht ist euch auch schon mal so etwas passiert. So ein Blödsinn. Und heutzutage ist es ja immer so, wenn jemandem ein Blödsinn passiert, auch uns Erwachsenen, wenn vielleicht im Geschäft etwas ist, dass dann also die grosse Glocke gehängt wird und dann wird sofort gesucht, wer hat den Fehler gemacht, wer ist verantwortlich und wo müssen jetzt Köpfe rollen. Das ist dann sofort, oder? Wer muss entlassen werden? Wer übernimmt Haftung? Das ist dann die ganz grosse Frage. Und darum sind wir nachher plötzlich Meister da drinnen geworden, im Schönreden, wenn etwas passiert ist, verheimlichen, wenn wir etwas verbockt haben, oder verharmlosen, oder irgendwie versuchen, andere herzuhängen, die dann die Verantwortung übernehmen. Da sind wir Meister drinnen. Nur ja nicht selber herstehen, weil wir wissen, was für Konsequenzen das hat in unserer Gesellschaft. Heute Morgen geht es um das Thema Befreiung von Schuld, von Schuldgefühl und von einer falschen Gottesfurcht. Und in 1. Johannes 4 steht, darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht. Wir haben vorhin gesehen, Ziel, das Ziel durchlaufen. Was ist denn eigentlich das Ziel von der Liebe Gottes? Und das wird hier genannt, so dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Das ist das Ziel, dass wir am Tag vom Gericht voller Zuversicht entgegengehen können. Dass wir nicht Angst haben müssen. Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe, das ist die Liebe Gottes in uns, noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir denken immer so schnell daran, dass sich Gottes Liebe erschöpft, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Wir Christen vor allem, natürlich, es gibt Menschen, denen ist das völlig egal. Das ist mir schon klar. Menschen, die ohne Gott leben, die kümmern sich nicht, was Gott denkt oder wie. Aber es gibt sehr viele Christen, das fällt mir auf, die haben ständig wieder irgendwo Angst, sie hätten jetzt die Zuwendung oder die Liebe oder das Segen Gottes verspielt, weil sie irgendwo nicht so etwas gemacht haben, wo Gott enttäuscht. Jesus, so steht es im Wort Gottes, hat seine Liebe zu uns gezeigt, wo wir noch schuldig waren, wo wir noch dreckig waren. Und zwar hat er uns die Liebe nicht gezeigt, weil wir etwas Besonderes sind, weil wir so fromm in die Kirche gehen, weil wir so schön beten können und weil wir viele Bibelfersen auswendig wissen, sondern weil wir Dreckspatzen sind. Und darum ist er auf die Erde gekommen. Und um das geht es auch heute Morgen. Wir können, und da bin ich überzeugt, wir können Gott nicht lieben, man muss nicht in dem Ausmaß, wie es eigentlich richtig wäre, wenn wir nicht seine Liebe, seine Gnade verstanden haben. Das ist nicht möglich. Erst wenn wir seine Gnade und seine Liebe anfangen, mehr und mehr verstehen, erst dann ist es möglich, dass auch wir ihn lieben. Und in Römer 8, Vers 38, wir müssen immer wissen, was vorausgegangen ist, in Römer 7, wo der Paulus so drunter zu leiden hat, unter, ich mache immer wieder das, was ich eigentlich nicht möchte, aber das, was ich möchte, das mache ich nicht. Und dann kommt er ja in Römer 8 nachher zu der Gnade von Gott und dann sagt er, nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und ich möchte den Text lesen aus dem Alten Testament, wo uns die Gnade ihre ganz spezielle Art und Weise vor Augen führt. Warum? Weil uns dort hier der Vorhang zu der himmlischen Welt, zu einer geistlichen Welt, also was hinter der dran läuft, eigentlich Backstage, oder? Sagt man heute so schön, was da hier abgeht. Und vielleicht sage ich schwing, um was das es eigentlich geht. Es war nach der babylonischen Gefangenschaft. 70 Jahre hat das Volk Israel in Gefangenschaft. Gott hat ihnen das gesagt, weil sie ungehorsam waren. Und sie waren 70 Jahre in der Gefangenschaft, in der babylonischen Gefangenschaft. Und dann hat Gott angefangen, sein Volk wieder zurückzuführen. Zurück nach Jerusalem. Und das ist in verschiedenen Etappen gegangen. Und die erste Rückkehr nach Jerusalem haben der Tempeldienst auch wieder unbedingt und sofort in Angriff nehmen, auch die Opfer eingeführt und mit dem Tempelbau anfangen. Aber der Tempelbau, der ist dann nachher irgendwie ein bisschen ins Stocken geraten. Und auf jeden Fall sind nachher zwei Propheten auftreten, der Haggai und der Zacharia. Und das sind eigentlich, die sind miteinander gewesen, bei diesen ersten Rückkehr, die einen bestimmten Auftrag gehabt. Der Haggai, das ist der gewesen, das könnt ihr lesen. Hey, packet an, wir sollten anpacken. Ist es Zeit für uns, zuerst für unsere Häusli zu schauen und all die unsere Gärtli zu bepflanzen? Nein, es ist jetzt dran, jetzt ist es wirklich dran, den Tempel zu bauen. Der Zacharia, der hatte so Visionen gehabt. Der hat eigentlich mehr so Hintergrundwissen weitergegeben, geistliche Sachen vermittelt. Die geistlichen Hintergründe. Und er hat auch so Nachtvisionen gehabt. So Nachtträume, die er hatte. Visionen, die Gott ihm geschenkt hat. Und in dem Kapitel 3, Vers 1, die fortlaufenden Verse, das ist die vierte Vision, so ein Nachttraum, den er ganz deutlich hatte und wo uns ein Stück weit eben den Vorhang öffnet, was hinter den Kulissen abgeht. Da zeigte der Herr mir Jeshua. Der Jeshua, das ist auch einer gewesen, wo eben die Opferdienste und so, der hohe Priester, eigentlich der Vertreter vom Volk Gottes, von Israel, vor Gott, das ist der hohe Priester gewesen. Und der hat Jeshua geheissen, den hohe Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Das ist das Bild gewesen, das er hatte. Der Jeshua, der hohe Priester, der hat dann gelebt. Das ist eine reale Person gewesen. Und das sieht er jetzt in diesem Traum. Der steht vor dem Engel des Herrn. Engel des Herrn, nur ganz kurz erklärt, da gehen wir davon aus, dass das der Herr selber, Jesus Christus im Alten Testament ist. Er steht zur Rechten des Engels und stand der Satan und verklagte Jeshua. Und der Herr sprach zum Satan, ich, der Herr, weise deine Klage zurück, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klagen zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Jeshua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeshua sagte er, hiermit habe ich deine Sünden von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Da bat ich, also der Zacharia, in dem Nachtraum. Sie sollen ihm auch einen reinen Turban aufsetzen. Da setzten sie ihm einen reinen Turban auf und zogen ihm prächtige Kleider an, während der Engel des Herrn daneben stand. Dann sagte der Engel des Herrn feierlich zu Jeschua: So spricht der Herr, der Allmächtige, wenn du dich an meine Wege hältst und meinen Dienst recht versiehst, sollst du meinen Tempel verwalten. Oh, auf die Sicherheit in meinen Vorhöfen achten. Dann gewähre ich dir zusammen mit denen, die hier stehen, freien Zutritt zu mir. Das Erste, was wir hier sehen, in diesem Text, da gibt es einen ganz, ganz fiesen Verkläger. Und das ist nicht der Freund von Gott, das ist der Feind von Gott. Das ist auch unser Feind, das ist der Satan. Und der verklagt auch uns immer noch wie dazu aus. Das steht so im Jakobusbrief, er ist unser Verkläger. Und er macht das auf eine ganz fiese Tour, macht er das. Zuerst mal ist er der, der uns zu irgendwelchen Sachen verführt, die nicht gut sind. Und zwar macht er das anhand von unseren Schwächen, dort, wo wir am schwächsten, am anfälligsten sind. Und das ist nicht bei jedem gleich. Er hat verschiedene Köder, die er auswirft. Und je nachdem, auf was dass wir besonders reinfallen oder könnten reinfallen, das wirft er uns her. Bei den einen ist das vielleicht Geldgier. Bei der anderen ist es vielleicht die Sexualität. Bei der anderen ist es der Stolz, sich über andere zu erheben und wollen immer der Beste sein und das auch auszuspielen und andere fertig zu machen. Und er versucht uns dorthin und kommt auf eine ganz feine Art und Weise und macht die Schuld oder das, was er uns verführen will, ganz klein und harmlos. Hey, schwarz fahren. Jetzt mal ganz ehrlich, die Bahn, die fährt ja genau gleich und der Bus. Was machst du denn so, wenn du jetzt auch mal drinnen hockst und schwarz fährst? Ah, der wird genau gleich gefahren, ist nicht so schlimm. Und hey, wie viel das machen, die zahlen auch nicht. Du bist ja der Blöd, wenn du immer zahlst. Kannst du das anders mal wieder zahlen? Oder vielleicht gibt er dem im Laden Verkäufer zu viel Geld raus. Und dann so der Gedanke, ja, sollte jetzt ehrlich sein und sagen, die hat mir eine 10er Note zu viel gegeben? Nein. Dann kommt er und rettet uns ein. Hey, schon manchmal hast du auch verdorbene Ware drin gehabt. Komm, das gleicht sich wieder aus. Hey, nicht so schlimm. Und wir kennen genau das, oder? So die Situationen, wo der Find kommt und jetzt mal so richtig im anderen die Meinung geigen. So richtig, da mal so richtig zur Schnecke machen, der hat es ja schon längstens verdient, oder? Und dann, oder, das ist dann so die Angel vom Zorn, oder? Für das, wenn man auf das anfängt, die Emotionen. Hey, aber der hat es ja verdient, jetzt sag ihm es doch mal so richtig und zünftig, dass er es endlich versteht. Und dann wählen wir Worte, um die Härte klar zu machen, dass er es wirklich versteht und wir machen es schuldig. Und das ist so das, zuerst verführt er uns zu etwas. Und nachher, wenn wir es gemacht haben, dann kommt er und dann macht er das riesiges Tramtam drumherum und sagt, hey, was du da gemacht hast, das ist ja total daneben. Du willst Christ sein. Du willst irgendwo, du willst jetzt zum Beispiel noch in einen Gebetsabend gehen. Hallo, mit dem Rucksack, den du dir hier aufgeladen hast, kannst du es gerade vergessen. Du bist viel zu schlecht. Du willst deinem Nachbarn von Jesus erzählen, aber der hat dir doch gestern gehört, wie du ausgerufen hast. Wo der Rasenmäher nicht angegangen ist. Was du da für Wörter gebraucht hast. Nein, das kannst du gerade vergessen, dass du da hier noch dem irgendetwas kannst von der Gnade sagen. Und dann fängt er an zu lügen, du bist nichts. Du bist ein Nichts. Und es ist so, dass es dann der Moment kommt, wo plötzlich eben die Gewissensnöte kommen. Bisher zu Schlaflosigkeit. Was sind wir, wie schlecht sind wir denn eigentlich? Und es wird immer grösser und grösser, das Problem, das wir gemacht haben. Vielleicht sind es ganz andere Sachen. Vielleicht ist es ein Seitensprung. Vielleicht ist es irgendetwas, wo wir einfach etwas vielleicht mitgehen wollen. Vielleicht im Geschäft und wir denken, ja, das ist jetzt also wirklich nicht so schlimm, ob ich jetzt das hier auf Geschäftskosten mal mitgenommen habe. Die machen ja Millionen Gewinn und so weiter. Und dann kommt dann plötzlich noch so die Abstumpfung, oder? Und dann kommt er noch und sagt, du bist sowas von abgestumpft. Hey, du bist so unempfindlich für die Schuld. Also, hey, das muss dir wieder ganz neu bewusst sein. Und er verklagt uns. Und er weckt Zweifel in uns. Dein Glaube ist nicht echt. Du bist wahrscheinlich nicht einmal gerettet. Sonst würdest du das nämlich gar nicht machen. Wahrscheinlich, also, das wären doch die Früchte. Müsst es doch deutlich machen. Aber bei dir, das ist nichts, oder? Merken wir, plötzlich ist der Ankläger ständig auf der Matte und macht die Schuldgefühl und Schuldgefühl und wir die es vielleicht 20, 30 Mal in unserem Herz sagen. Und er hat eine gnadenlos zerstörende Absicht. Das müssen wir einfach wissen. Das hat er auch hier. Beim Hohepriester Jeschua. Sein Dienst wäre, vor Gott fürs Volk einzutreten. Das war sein Dienst. Das ist der gewesen, der einmal im Jahr ins Allerheiligste dürfen. Das ist der gewesen, der überhaupt ins Heiligtum dürfen, um für die Sünde vom Volk einzustehen. Und jetzt steht er hier mit dreckigen Kleidern. Und das geht gerade gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und die Absicht vom Find, von unserem Find und vom Find Gottes ist, er will durcheinander bringen. Das bedeutet übrigens seine Namen. Er hat ganz verschiedene Namen, wie Diabolo und so weiter. Durcheinanderbringer, Faktenverdreher, Entzweier, Verletzer. Er will lähmende Schuldgefühle hervorrufen, Gewissensbiss und vor allem Entmutigung. Nein, du kannst jetzt nicht mehr für Gott dienen. Du musst doch nicht wollen, in der Jungschar mithelfen, dienen und den Jungschärler etwas sagen, wenn du selber mit dieser und dieser Sache schon wieder gefallen bist. Nein, das geht nicht. Und wenn du dann nachher sie durchringst zum Bekennen und die Schuldgefühle gleich noch bleiben, dann kommt er und sagt, ja, mindestens eine Woche musst du jetzt beschossen Gefecht. Mindestens eine Woche also. Hey, für das, was du hier verbockt hast, mindestens eine Woche. Aber in Römer 8, Vers 33 steht, und das möchte ich jetzt mal hier schon mal reinwerfen, wer will die Auserwählten beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Um das geht es in diesem Text. Wer will die Auserwählten Gottes? Es geht um die Auserwählten, um die, die Gott rausgerufen hat, die seine Rettung und seine Vergebung angenommen haben. Es geht um die. Jesus setzt sich für uns ein. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Angenommen, du willst in ein Bewerbungsgespräch gehen. Irgendwo in einer Firma, vielleicht für eine Kaderstellung, und du hast die vorher natürlich duschen, schön weggemacht und die besten Kleider angelegt, weil du willst die Stelle unbedingt. Das ist die Möglichkeit für deinen Karrieresprung. Und du bist eine Stunde früher da, ja, nicht spät gekommen. Und dann denkst du, jetzt will ich noch geschwind und ein Gebetsspaziergang machen. Und dann gehst du über eine Wurzel ein und patsch, bist im Dreck drin. Und alles voll Schlamm und Dreck. Und du hast keine Reservekleider, logischerweise nicht. Und jetzt ist es Zeit, jetzt musst du zum Bewerbungsgespräch gehen. Aber du weißt, wenn ich jetzt reingehe und du gehst rein, du gehst ins Büro von deinem Chef und du ziehst eine Dreckspur hinter dir noch. Eine Dreckspur. Und du machst das ganze Büro zur Sau. Weil du so ein Dreckspatz bist. Und du musst eigentlich gar nicht mehr warten, oder? Gar nicht mehr. Und wisst ihr was? Das ist genau die Situation, die wir hier haben. Aber das geht um eine Thronsaal Gottes. Es geht um vor Gott zu kommen. Dem ist das passiert, was auch immer. Vielleicht ist es nur etwas Kleines gewesen, ein Reinigungsgebot, das er nicht eingehalten hat. Das ist ja ganz verrückt gewesen, was die da als Reinigungsgebot hatten, was sie einhalten mussten. Vielleicht ist es etwas Gröbers gewesen, aber auf jeden Fall, der Zacharia sieht die Dreckklamotten, die der Jeschua hatte. Und wisst ihr, was das Elend ist in dem Ganzen? Der Ankläger hat ja völlig recht. Es ist nicht so, dass er Unrecht hat. Der hat dreckige Kleider. Das sieht ja sogar der Zacharia, der hat Dreckkleider. Niemand kann sagen, nein, ist nicht so schlimm, der hat gar keine Dreckkleider an. Nein, alle sehen es. Alle zusammen sehen die Dreckklamotten, die er anhat. Und er hat auch Recht in Bezug auf die Strafe, die er fordert. Er fordert hier nicht Unrecht. Hey, tu den mal ein bisschen senken, aber ein bisschen zünftig. Sondern er sagt, nein, der hat Strafe verdient. Er hat sogar in dem Recht. Satan hat Recht in dem, was er sagt. Der Jeschua ist dreckig. So kann er eigentlich nicht vor Gott treten und auch nicht der Vermittler sein. Und das Recht ist, dass Gott ihn jetzt muss strafen. Das ist das Recht. Und darum habe ich den Titel genannt von dieser Predigt heute Morgen, dass Gnade vor Recht. Satan hat Recht. Und wir sind Dreckspatzen. Wir sind einfach elende Dreckspatzen, immer wieder. Und wenn wir es selber nicht mehr merken, dann ist es am gefährlichsten. Wenn wir es nur noch bei den anderen feststellen. Und genau das ist ja Gefahr. Wenn wir das nur noch bei den anderen feststellen, dass sie wieder in Sünde gefallen sind und denen ihre Sünde ein Licht ziehen und anderen weitersagen, dann sind wir eigentlich nichts anderes als die Helferlein Satans. Dann machen wir das Werk von Satan. Um das geht es hier. Es geht ums Gnadenverständnis Gottes. Es geht, was der Satan macht. Und er hat nicht Unrecht. Er hat nicht Unrecht. Und er fordert eigentlich das Recht. Aber es ist trotzdem nicht richtig. Und das wird jetzt klar. Und wisst ihr was? Der Jeschua, der Hohepriester, verstummt. Er hat nichts vorzuweisen. Er verstummt einfach. Er weiss, sie haben so was, ich ziehe eine Dreckspur hinten nach. Und der Satan kommt und zeigt noch auf jedes Kleinigkeiten. Und manchmal stehen wir auch in dieser Gefahr. Ja, hey, schaut doch mal, hey, wie der mit seinen Kindern umgeht. Also, und der will noch Sonntagsschuhe machen. Hey, das merken wir, oder? Da wird auf die Schuld vom anderen gezeigt. Und Jesus Christus, und jetzt kommt's, Jesus Christus, der Herr, sagt, aber der Herr sprach zu ihm, jetzt habe ich extra eine andere Übersetzung genommen, schweig, Satan, schweig. Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Ich verbiete dir deine Anklage und weise sie zurück. Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? Da tritt einer her, und das ist niemand anders als Jesus Christus, und sagt, schwieg, ja, du hast zwar recht, man er vielleicht sagt, das sagt er aber hier gar nicht einmal, sondern er sagt, ich weise deine Anklage zurück. Warum? Weil er ist ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist. Und das ist das Entscheidende, ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist. Und zu Jeschua sagte er, ich nehme die Schuld von dir und lasse dir Festgewänder anziehen. Als erstes wird mal Klage abgewiesen. Ganz klar. Der Herr schelte dich, du Satan. Du willst hier den Anger herhängen für das, was er gemacht hat. Der hohe Priester. Du willst ihn hier herhängen. Der Herr schelte dich, schwieg. Ob schon der stummt ist. Nicht mehr für sich selber. Schaut, und genau das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich gehe her, um euer Fürsprecher zu sein. Und wir sehen, dass er unser Fürsprecher ist. Jetzt. Weil wir immer wieder Dreckspatzen sind. Weil wir immer wieder hergehen. Immer wieder eine Dreckspur hinter uns nachziehen. Und da könnten wir aufzählen. Und wir würden wahrscheinlich nicht fertig werden. Jeder einzelne von uns. Wir ziehen eine Dreckspur hinter uns. Und wir machen den Thronsaal Gottes schmutzig. Und da ist der Find da und auch die findlichen anderen vielleicht, die er will, anklagen. Weil Klage kommt spät. Er wurde aus dem Feuer gerissen. Er ist ja schon rausgerissen worden. Du bist bereits gerettet. Wenn du die Rettung angenommen hast, bist du gerettet. Und er nimmt die Schuld weg. Er sagt, ich habe deine Sünden von dir genommen. Du bist schuldfrei und damit straffrei. Und ich sage es immer wieder gern. Du bist Gott nicht mehr schuldig. Nicht mehr schuldig. Außer natürlich Dank. für das, was er da hat. Und das Geschenk annehmen. Und Dankbarkeit. Und dann schenkt Gott neue vier Kleider oder Festgewänder. Ich lasse dir festliche Kleider anziehen, du bist rein. Und er versetzt in eine neue Stellung. Das finde ich hier so schön, dass hier der Zacharia sagt, es fehlt dir noch etwas, der Kopfbund, oder? So ein feines Goldblättchen, das sie um einen hohen Priester um den Kopf gedreht hat. Und dort ist etwas ganz, ganz Wichtiges drauf gestanden. Heilig dem Herrn ist dort drauf gestanden. Heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. Der Dreckspatz, heilig dem Herrn. Ist das möglich? Geht das überhaupt? Ja, das geht. Durch Gnade Gottes. Heilig dem Herrn. Eine neue Stellung, die er hier überkommt. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht das für uns im Neuen Testament von Petrus so geschrieben. Und er hat selber das erlebt, was es bedeutet, ein totaler Dreckspatz zu sein. Und die Gnade zu erfahren. Aber ihr seid anders. Ihr seid das auserwählte Volk. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Ihr seid Gottes heiliges Volk. Ihr seid Gottes persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel. So seid ihr ein lebendiges, hören wir gut her, was dort steht, ein lebendiges Beispiel für Güte Gottes. Wir sind nicht das lebendige Beispiel in dem, dass wir ein perfektes Leben führen können. Wir sind das lebendige Beispiel, wenn Gnade Gottes an uns darf wirken. Und wenn Gnade Gottes uns erfüllt. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Lebt so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Sie sollen dadurch überzeugt werden. Sie sollen dadurch überzeugt werden. Das ist so grundverschieden, die Vertreter der Gesetzlichkeit damals, wo ja nachher Jesus angesprochen hat, oftmals die Pharisäer, die Schriftgelehrten, Vertreter der Gesetzlichkeit und der Gnade. Selbstgerechte Pharisäer, Vertreter der alten Gesetzlichkeit, ich nenne es bewusst von dem alten Bund, von der alten Gesetzlichkeit, achten auf Fehler und Schwächen von Mitmenschen, machen fehlbare Mitmenschen klein und stellen sie bloß, um letztendlich nichts anderes als selber gut dazustehen und schreiben gesetzliche Buße und Verhaltensweise vor. Und letztendlich ist es eine Tatsache, selbstgerechte Liebe und Gnadenlosigkeit wird zur Verbitterung führen. Das wird dazu führen. Also unweigerlich, weil der Zugang zu den himmlischen Gütern fehlt. Und dort steht in Epheser 3,19, seine Liebe, es geht darum, seine Liebe zu kennen, darum habe ich das gesagt, das ist das Ziel, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle. Das ist der Weg, dass wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle, dass wir die Liebe erkennen, dass wir staunen, wow! Und Christus ist der Vertreter der neuen Gesetzmäßigkeit. Gott stellt sich uns vor in der Bibel. Hören wir, wie er sich uns vorstellt. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Ich bin, Gott stellt sich uns vor. Der barmherzige und gnädige Gott, das ist seine Vorstellung uns gegenüber. Und Gott beweist seine Gnade und seine Barmherzigkeit durch die ganze Bibel hindurch. Schauen wir nur das Leben von Jesus mal an. Er wird geboren in einem Stall. Warum wird er denn eigentlich geboren in einem Stall? Damit die Hirten mit den Dreckstiefeln Zugang haben. In einer Herberge, in einem Hotel. Wäre das nie möglich gewesen. Nie. Aber im Stall haben sie Zutritt gehabt. Und die Hirten, die nicht zugelassen waren vor weltlichen Gerichten in der damaligen Zeit, werden zu den ersten Zeugen, zu den Augenzeugen von dem, dass der Messias gekommen ist. Jesus, ein Ehebrecher, der vor ihm gezogen wird. Wir haben so frische Daten enttappt. Und Recht ist, dass sie jetzt verurteilt wird nach dem Gesetz. Und Jesus stellt sich vor sie. Und wer ohne Schuld ist, der soll jetzt den ersten Stein werfen. Zum Zöllner, Zachäus, zu dem Fiesling, zu dem kleinen Fiesling, zieht er ein und geht zum Mittagessen. Und dabei haben fünf andere gedacht, kommt er noch einmal zu mir heim. Er nimmt sich den Kranken an, die abgeschoben wurden. Er wäscht seine Jünger, und zwar allen die staubigen Füße, allen Judas, allen Petrus und alle haben versagt. Und er wäscht ihn, ob schon er genau weiss, was jetzt ein paar Stunden später kommt, er wäscht allen die Füße. Ist das billige Gnade? Ich frage, ist das billige Gnade? Weil das kommt immer sofort, das ist billige Gnade. Das ist nicht billige Gnade. Wisst ihr warum? Es ist die kostbarste, das kostbarste Geschenk, was es überhaupt gibt. Warum sage ich das? Es ist die Totalliquidation Gottes. Es ist die Totalliquidation Gottes. Die Bibel sagt uns das so. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt. Wissen wir es? Wissen wir es? Wissen wir, was da hier kommt? Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Um das geht's. Er ist arm geworden. Er hat sich zum Sündenbock machen. Er hat zahlt am Kreuz auf Golgatha. Das hat unsere Herzen wieder neu bewegen. Es ist kein Gnadenautomatismus. Nicht falsch verstehen. Auch so eine Predigt nicht falsch verstehen. Das ist nicht etwas, was automatisch bei jedem Menschen auf dieser Welt passiert. Nein. Billige Gnade ist Rechtfertigung von der Sünde und nicht vom Sünder. Das wäre billige Gnade. Rechtfertigung von der Sünde. Das wird dir nicht gerechtfertigt sein. Aber der Sünder kann gerechtfertigt werden, indem er Gnade annimmt. Und als Letztes, damit komme ich zum Schluss von der Predigt. Gnade und Liebe ist der Treibstoff für unseren Dienst. Gnade und Liebe ist der Treibstoff für unsere für unseren Dienst. Der Paulus sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Jesus, sagt der, Paulus der Korinther. Und er sagt, für sich selber, das ist das, was mich antreibt. Denken wir, ja, nicht Gnade macht uns, wenn wir sie wirklich verstanden haben, ich glaube nicht, dann macht sie uns nicht Dreck, wie das Teil sagen. Ich bringe ein Beispiel von der Golden Gate Brücke, die gebaut wurde, sind zwei Bauphasen gewesen. In der ersten Bauphase sind 23 Arbeiter in den Tod gestürzt. Beim Bau von dieser Brücke. Erste Bauphase. Und nachher für die damalige Zeit hat man $100,000 eingesetzt, für ein Sicherheitsnetz zu installieren. Dass die Bauarbeiter ein bisschen mehr geschützt sind. Es sind noch einmal 10 Mitarbeiter abgestürzt, aber sie sind nicht umgekommen. Aber wisst ihr, was passiert ist? Sie sind 25% schneller vorangekommen mit dem Bau. Wisst ihr warum? Weil die Angst weg ist. Weil sie können furchtlos daran arbeiten. Das ist ja logisch, oder? Wenn du immer Angst haben musst. Oder? Weil die Furcht weg ist. Ich glaube, das ist genau das auch für uns. Gnade und Barmherzigkeit ist Auftrag und das Kennzeichen der Christen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Hört auf, andere zu verurteilen. Tut nicht verurteilen. Werden wir nicht so Helferli vom Teufel, sondern sprechen wir frei. Das ist unser Auftrag. Helfen wir Menschen, frei zu werden. Frei zu werden von Sünde, von Schuld und Gewissensbissen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und jetzt wissen wir, was kommt. Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt.